Nachhaltige Entwicklung und grünes Wachstum. Wie das geht? Wir stellen euch die Macher vor in unserem Podcast Die Biopioniere.
Hallo und herzlich willkommen bei den Biopionieren. Heute sind wir zu Besuch in Potsdam am Max-Planck-Institut für Pflanzenphysiologie, um Caroline Gutjahr zu treffen. Sie ist Biologin und Direktorin für den Bereich Wurzelbiologie und Symbiose. Zuvor hat sie als Professorin an der TU München Pflanzengenetik gelehrt. Hallo Caroline, schön, dass wir dich hier treffen und deine Forschung kennenlernen können.
Hallo, ich freue mich auch sehr, dass ihr hier seid mit eurer Reihe der Biopioniere und euch für unsere Forschung interessiert.
Steigen wir direkt ein ins Thema der Symbiose. Bei der Symbiose geht es um das Zusammenleben und Zusammenwirken von Individuen zweier verschiedener Arten, die für beide Partner vorteilhaft ist, könnte man sagen. Und eine ihrer bekanntesten Formen ist wahrscheinlich die Mykorrhiza, die Symbiose zwischen Pflanzen und Pilzen. Über 80% der Landpflanzen leben in Symbiose mit Mykorrhiza-Pilzen. Das Phänomen ist zwar schon seit Jahrzehnten bekannt, aber noch lange nicht umfänglich verstanden. Caroline, könntest du uns über die Mykorrhiza vielleicht mal ganz allgemein was aus biologischer Sicht sagen? Was weiß man darüber und was möchte man gerne noch erfahren?
Die Mykorrhiza ist tatsächlich eine sehr spannende Symbiose, weil sie sehr weit verbreitet ist. Und wir haben hier tatsächlich ein Zusammenleben nicht nur von unterschiedlichen Arten, sondern von Vertretern unterschiedlicher Königreiche, also der Pflanzen und der Pilze, die miteinander leben und sich gegenseitig nutzen. Und es gibt verschiedene Formen der Mykorrhiza-Symbiose. Das eine ist die arbuskuläre Mykorrhiza, an der arbeite ich. Die wird hauptsächlich mit krautigen Pflanzen, aber auch mit vielen tropischen Bäumen, aber auch mit manchen Bäumen, die in temperierten Zonen vorkommen, wie die Pappel zum Beispiel, ausgebildet. Und mit einer Klasse von Pilzen, die sich die Glomeromycota nennt und die eigentlich sehr unbekannt ist, weil sie sehr unscheinbar sind. Also während Pilze, die wir so aus dem Alltag kennen, schöne Fruchtkörper bilden, wie zum Beispiel der Fliegenpilz oder der Steinpilz, bilden diese Glomeromyceten ganz feine, kleine spinnwebenartige Hyphengeflechte im Boden und ganz kleine Sporen, die sogar kleiner sind als Stecknadelköpfe.
Ja, hört sich voll spannend an. Du bist ja schon in Differenzierung reingegangen. Da möchte ich gerne gleich weiter nochmal drauf eingehen. Ich glaube, wenn man Pilze hört, dann denkt man erstmal an die Pilze im Wald. Ja, die bekannteste Form der Mykorrhiza für uns Normalos befindet sich im Wald. Dort scheinen ja die Pilze in erster Linie zu Hause zu sein. Also als Sammlerin pflückt man ihre Fruchtkörper, wenn man denn welche findet im Herbst. Aber die unsichtbaren Pilzfäden, die befinden sich dagegen überall im Waldboden und zwar in unglaublicher Menge und Länge, könnte man sagen. Also ich hatte gelesen, in einem Quadratzentimeter Walderde befinden sich Pilzfäden, die in einem Stück betrachtet 1000 Meter lang sind. Also das hört sich ja erstmal so an, als ob der Waldboden wirklich voller Pilzfäden steckt. Das scheint essentiell zu sein eigentlich für den Wald. Wie ist das aus Forschersicht?
Ja, das ist tatsächlich so. Also man kann das auch manchmal richtig sehen, wenn man in einen Wald geht, in dem so verfaulende Blätter auf dem Boden liegen und man dreht diese Blätter herum, dann sieht man wirklich solche weißen Schichten darunter und das sind die Pilzhyphen. Und hier handelt es sich eben auch oft um symbiontische Pilze. Deswegen sind gerade im Wald so viele Pilze anzutreffen, weil es hier viele Pilze gibt, die sogenannte Ektomykorrhiza mit Bäumen eingehen. Das sind auch Verbindungen zwischen Baumwurzeln und diesen Pilzen. Das sind allerdings andere Pilze als diejenigen, an denen ich arbeite. Und diese Pilze bilden auch die Fruchtkörper, die wir dann gerne essen oder die wir auf gar keinen Fall essen sollten, weil die giftig sind. Also der Steinpilz ist zum Beispiel ein solcher Symbiont, der Fliegenpilz und auch der Trüffelpilz. Mhm. Und warum die jetzt so wichtig sind für den Wald ist, weil diese Pilze die Fähigkeit haben, die tote Materie, also tote Blätter zu zersetzen, aus diesen dann Nährstoffe herauszulösen. Also die Pilze bekommen Kohlenstoffverbindungen aus der Photosynthese. Bei den Ektomykorrhizen ist bekannt, dass sie Zucker bekommen. Und im Gegenzug führen sie der Pflanze mineralische Nährstoffe, wie zum Beispiel Phosphat, und Stickstoffverbindungen zu, wie Ammonium und Nitrat und auch Aminosäuren. Bei der arbuskulären Mykorrhiza-Symbiose, an der ich arbeite, ist es ein bisschen anders. Der Pilz kann keine tote Materie zersetzen, der kann nur Mineralien aufnehmen aus dem Boden und sie der Pflanze zur Verfügung stellen. Und er bekommt im Gegenzug auch Zucker, aber auch Lipide, also Fettsäuren. Und diese stellen wahrscheinlich sogar den größeren Anteil an Kohlenstoffverbindungen dar, die die Pflanze dem Pilz zur Verfügung stellt. Und was ich wirklich erstaunlich finde, man hat gemessen, dass bis zu 20% der Photosyntheseleistung an den Pilz weitergegeben wird in Form von Lipiden und Zucker. Das heißt, wirklich ein großer Teil auch der Kohlenstofffixierung, die Pflanzen ja betreiben, also der CO2-Fixierung, wird an den Pilz weitergegeben, was einem ja auch zeigt, wie wichtig diese Symbiose für die Pflanze sein muss, dass sie so viel Energie an den Pilz weiterreicht.
Du hast jetzt ja schon betont, diesen Unterschied von den Pilzen, die du beobachtest, erforschst und denen, die jetzt im Wald sind. Ich möchte das gerne noch mal kurz aufgreifen, weil ich glaube, das sind einfach, glaube ich, für viele Leute auch neue Begriffe. Also diese Ektomykorrhiza, ja, und die arbuskuläre Mykorrhiza. Das kommt ja nicht von ungefähr. Diese Namen Ekto ist irgendwie was mit außen, denke ich. Und arbuskuläre, Arbus, da ist irgendwie der Baum mit drin. Vielleicht kannst du das noch mal für uns übersetzen, was diese beiden Formen unterscheidet und wie oft die in der Natur vorkommen. Prozentual, meine ich.
Die Ektomykorrhiza heißt deswegen Ekto, weil der Pilz nicht in die Pflanzenzellen hineinwächst. Also der bildet ein Myzelnetzwerk. Also das Myzel ist der Pilzkörper, der sich aus verschiedenen Hyphen, also diesen fadenförmigen Strukturen, zusammensetzt. Und dieses Netzwerk dringt in die Zellzwischenräume ein. Das führt dazu, dass die Wurzel ein bisschen anschwillt, besonders an der Spitze. Und es bleibt aber nur dieses Netzwerk, das nennt sich das Hartignet. Und bei der sogenannten Endomykorrhiza wächst der Pilz wirklich in Pflanzenzellen hinein, bleibt aber durch eine Pflanzenmembran umgeben. Also die Pflanze bildet speziell eine Membran, um diesen Pilz einzuwickeln, wie so ein Handschuh sozusagen, damit er nicht in den Zellinhalt hineinstechen kann, weil das würde dazu führen, dass die Zelle stirbt. Arbuscular heißt das kleine Bäumchen auf Lateinisch, ja, weil der Pilz Strukturen in den inneren Wurzelzellen bildet, die aussehen wie kleine Bäumchen. Und diese Strukturen sind eben auch sehr weit verzweigt und bäumchenartig geformt, was den Vorteil hat, dass sie eine sehr große Oberfläche haben. Also man stellt sich das so vor, dass aufgrund dieser großen Oberfläche besonders gut Nährstoffe eben abgegeben werden können, weil wahrscheinlich, das ist noch nicht hundertprozentig erforscht, in die Pilzmembran dekoriert ist mit ganz vielen kleinen Transportproteinen, die Nährstoffe aus der Pilzzelle zur Pflanzenzelle hinpumpen. Und genauso ist auch die Pflanzenmembran, die den Pilz umgibt, mit Transportproteinen dekoriert.
Also ein unglaublicher Austausch, der da stattfindet an Nährstoffen zum Vorteil eines jeden Individuums oder dieser verschiedenen Lebewesen. Man fragt sich, wenn das so miteinander verwoben ist, also in diesem Sinn der Symbiose, gehören die eigentlich nicht irgendwie zusammen als Lebewesen? Könnte ich die Pflanze denn überhaupt sozusagen ohne den Pilz mir vorstellen?
Ja und nein. Also ich sehe es auch gerne so, dass die Symbiose eigentlich Teil des Pflanzenlebens darstellt. Und das sieht man auch daran, dass diese Symbiose wirklich ganz tief in der Pflanzenevolution verankert ist. In den ältesten Landpflanzenfossilien, die 450 Millionen Jahre alt sind, findet man diese Symbiose und die sieht genauso aus wie heute. Also man sieht genau die gleichen Arbuskel, die man heute in unseren Wurzeln sieht. Und gleichzeitig findet man diese Symbiose auch schon in Lebermoosen, die man als die Vertreter der ältesten Landpflanzen auf der Erde betrachtet. Und deren Genome enthalten auch die Gene, die schon bekannt sind dafür, für diese Symbiose notwendig zu sein. Das heißt, die Fähigkeit, die Symbiose auszubilden, ist schon sehr früh in der Pflanzenevolution entstanden. Und man vermutet, dass dies auch nötig war, denn als die ersten Landpflanzen entstanden sind, hatten sie noch keine Wurzeln, um effizienter Nährstoffe aus dem Boden, sage ich jetzt mal in Anführungsstrichen, aufzunehmen. Und gleichzeitig gab es eigentlich noch gar keinen Boden. Es gab nur Stein, ja. Denn der Boden hat sich ja entwickelt durch die Verwesung von Pflanzenresten. Und auch das musste zuerst evolvieren. Das heißt, wenn man sich jetzt vorstellt, als Pflanze oder als Alge, man lebt im Wasser, dann schwimmen dort Mineralien herum, die man einfach nur aufnehmen muss. Und plötzlich kommt man auf dieses harsche Land, in dem man seine Nährstoffe aus dem Gestein extrahieren muss. Dann ist doch so ein Pilz eigentlich die beste Methode, um sich helfen zu lassen. Jetzt habe ich aber gesagt, ja und nein. Also ja, es gibt tatsächlich Pflanzen, die ohne diese Symbiose auskommen. Sie haben sie nämlich verloren im Laufe der Evolution. Zum Beispiel die Kreuzblütler gehören dazu, also die Pflanzen, zu denen die Kohlgewächse gehören. Und es ist noch nicht ganz klar, wie sie das geschafft haben. Also wahrscheinlich haben sie irgendeinen Vertretermechanismus entwickelt, wie zum Beispiel die Abgabe von bestimmten Chelatoren, also organischen Säuren, die in der Lage sind, Phosphat aus dem Boden besser herauszulösen. Oder sie haben Symbiosen gebildet mit anderen Pilzen, die wir noch nicht kennen. Ja, das könnte auch sein. Denn man kann sich kaum vorstellen, dass zumindest in nährstoffarmen Böden solche Pflanzen ohne Mechanismen überleben, ne? Überleben können. Es gibt noch ein anderes Beispiel, das sind die Lupinen, die zum Teil auf sehr phosphatarmen Böden vorkommen. Und die haben tatsächlich die Fähigkeit entwickelt, sehr viele Säuren abzugeben, die Nährstoffe aus dem Boden lösen können, besonders Phosphat, das stark gebunden ist an Kationen.
Du hast jetzt schon von Pflanzen gesprochen, die unabhängig sind jetzt von der Mykorrhiza, die es auch gibt. Aber was mir jetzt aufgefallen ist, normalerweise redet man ja immer eher von den Kohlenhydraten, die Pilze über die Photosynthese zur Verfügung gestellt bekommen. Und jetzt hast du auch von Fetten gesprochen. Seit wann ist das bekannt oder wie bist du zu dieser Erkenntnis gekommen?
Also es ist tatsächlich so, dass es immer noch in den Lehrbüchern steht, dass in der arbuskulären Mykorrhiza-Symbiose nur Zucker von der Pflanze auf den Pilz übertragen werden. Wir haben jetzt aber selber entdeckt in meinem Labor, dass das nicht alles ist. Zwei weitere Labors haben das auch publiziert und das war 2017. In unserem Fall sind wir über einen sogenannten vorwärtsgenetischen Screen dazu gekommen. Ich kann gleich erklären, was das ist.
Ja, das musst du erklären.
Ja, genau. Also das ist eine Methode der Molekulargenetik, um herauszufinden, welche Gene in einem Prozess eine Rolle spielen. Und wir wollten wissen, welche Pflanzengene notwendig sind, damit der Pilz in den Pflanzenzellen diese Arbuskel ausbilden kann. Denn tatsächlich wird ein großer Teil der Besiedlung der Wurzel durch die Pflanze gesteuert. Also man kann sich ja vorstellen, der Pilz dringt da einfach ein und die Pflanze lässt es geschehen. Aber nein, die Pflanze ist aktiv beteiligt, vielleicht sogar der aktivere Part als der Pilz.
Sie lockt ihn an.
Sie lockt ihn an zunächst mit Signalstoffen und dann reorganisiert sie ihre Zellen, sodass der Pilz hineinwachsen kann. Und dann haben wir eben so einen vorwärtsgenetischen Screen gemacht. Das geht so, man mutagenisiert Pflanzensamen und lässt dann aus dieser Sammlung von Mutanten Pflanzen wachsen. In diesem Fall haben wir nach Pflanzen geguckt, in denen sich die Arbuskel des Pilzes nicht mehr richtig ausbilden können. Man kann dann mit einer Genkartierungsmethode die Gene finden, in denen sich die Mutationen befinden. Und dann haben wir eben gefunden, dass zwei dieser Gene, das eine war ein Fettsäuresynthese-Gen und das andere ein Lipid-Biosynthese-Gen. Und dann haben wir uns halt gefragt, okay, also Lipide sind anscheinend wichtig, um die Arbuskel auszubilden. Wir haben dann auch gefunden, dass diese Gene speziell in den Zellen exprimiert sind, nur in denen sich die Arbuskel bilden. Also die Gene werden nur dort abgelesen, wo sich die Arbuskel bilden. Also es gibt eine spezielle Bereitstellung von Lipid-Biosynthese-Enzymen nur in den Zellen, wo das Arbuskel drin sitzt. Und dann stellte sich heraus, das hat ein Kollege von uns, mit dem wir auch kollaboriert haben, Peter Dörrmann aus der Universität Bonn, gefunden, dass dem Pilzgenom die Gene fehlen, die für Fettsäuresynthasen kodieren. Also das heißt, der Pilz hat die Fähigkeit, selber Fettsäuren zu synthetisieren, verloren und ist damit auf die Pflanze angewiesen. Und das ist wahrscheinlich auch das Geheimnis, warum diese arbuskulären Mykorrhiza-Pilze nur in Symbiose mit der Pflanze wirklich wachsen und sich über Sporen vermehren können.
Und nochmal kurz nachgefragt, diese arbuskuläre Mykorrhiza-Form, die du untersuchst, das sind einfach nur diese Pilzfäden und kleine Sporen oder Knöllchen, da ist dann kein Fruchtkörper, sondern es ist eigentlich wie eine Art unsichtbares Geflecht um die Wurzeln herum, oder wie
genau,
kann ich mir das vorstellen?
Im Boden ist der Pilz sehr schwer zu sehen. Er ist wirklich sehr, sehr fein, bildet diese feinen spinnwebartigen Fäden aus und die kleinen Sporen. Aber wir können den Pilz eben sehr gut in der Wurzel sehen. natürlich auch nicht mit bloßem Auge, sondern mit dem Mikroskop. Und wir müssen den Pilz anfärben, sodass wir ihn gut sehen. Und das kann man eigentlich sogar auch zu Hause machen. Also es gibt ganz einfache Protokolle mit Essig und Tinte. Erst muss man die Wurzel etwas in Lauge einweichen, um sie zu klären, um sie durchsichtiger zu machen. Das geht auch mit Seifenlauge, wenn man lang genug wartet. Dann muss man ein bisschen Essig drauf geben, um sie anzusäuern, und dann Tinte. Und dann kann man den Pilz in der Wurzel unter dem Mikroskop sehen. Oder wir nehmen fluoreszierende Farbstoffe, um dann wirklich eine höhere Auflösung zu erreichen und mit einem sogenannten konfokalen Laserscanning-Mikroskop sehr schöne und präzise Aufnahmen des Pilzes zu machen. Und das hilft uns eben auch, um dann verschiedene Pflanzenmutanten zu phänotypisieren, wie man das nennt. Also verschiedene Ausprägungen der Pilzentwicklung festzustellen und wie sie von Genen und Mutationen in diesen Genen beeinflusst werden.
Das ist ja in erster Linie Grundlagenforschung, was ihr natürlich macht am Max-Planck-Institut. Eigentlich, es geht darum zu verstehen, wie diese beiden Partnern aufeinander zuwachsen, wie sie sich verschränken, welche Proteine sehr wahrscheinlich da eine Rolle spielen, wie dieser Wachstumsprozess gesteuert ist, aber vielleicht am Ende auch, wie er beeinflussbar ist, oder? Also ich meine, die Pflanzen haben ja etwas von dieser Symbiose mit den Pilzen, und das kann durchaus vorteilhaft sein, auch für Nutzpflanzen, die wir auf dem Feld haben, wie den Mais. Und da hast du ja auch schon richtig Forschung dazu betrieben. Vielleicht kannst du davon mal erzählen.
Also wir machen auf der einen Seite Grundlagenforschung, in der wir uns dafür interessieren, wie funktioniert eigentlich der Prozess der Besiedlung und wie wird er von der Pflanze gesteuert? Und da interessieren wir uns zum einen für Moleküle, die von der Pflanze abgegeben werden und den Pilz entweder stimulieren oder inhibieren. Dann interessieren wir uns für Rezeptoren, die an der Wahrnehmung des Pilzes beteiligt sind. Mhm. Und wir interessieren uns auch sehr für Transkriptionsfaktoren. Das sind Proteine, die andere Gene aktivieren und somit zur Reprogrammierung der Pflanzenzelle beitragen, damit sie den Pilz beherbergen kann. Und auch hier forschen wir sehr aktiv, um das zu verstehen. Und wir wollen jetzt auch versuchen, die Molekularbiologie des Pilzes besser zu verstehen. Aber das ist sehr schwierig. Deswegen sind wir da noch sehr stark in den Kinderschuhen.
Insgesamt, was mir auffällt, das hört sich ja auch nicht so an, wenn man so von Genetik spricht, gerade so in so einem Bereich bei Pflanzen. Das sind ja keine höheren Lebewesen. Und da denkt man, ja, das sind Prozesse, die sind einfach so gesteuert. Aber hier, wo sich ja zwei verschiedene Arten sozusagen aufeinander zu bewegen. Ein Partner gibt was vor, der andere muss hinterherziehen. Das ist doch ein sehr aktives und irgendwie intelligentes Geschehen, sage ich jetzt mal so. Wie würdest du das beurteilen? Wie beobachtest du das als Forscherin?
Aus meiner Sicht sind alle Prozesse in Pflanzen intelligente Geschehen, nicht nur im Zusammenhang mit dem Pilz. Aber das ist natürlich ganz besonders komplex und deswegen auch vielleicht schwerer zu erforschen, als wenn man jetzt nur an einem der beiden Organismen separat forschen würde. Und zudem geschieht das Ganze auch noch unterirdisch, sodass es natürlich viel schwieriger zu beobachten ist, als wenn man jetzt zum Beispiel an der Blütenausbildung arbeiten würde. Ja. Und hier interessieren wir uns nicht nur für die Besiedlung per se, sondern auch, wie sie durch die Umwelt tatsächlich beeinflusst wird und durch den physiologischen Zustand, in den die Pflanze gerät aufgrund von Umweltbedingungen. Zum Beispiel ist bekannt, dass Pflanzen den Pilz beherbergen, wenn sie Phosphathunger haben, sozusagen, also wenn sie unter Phosphatmangelbedingungen angezogen werden. Wenn sie aber genügend Phosphat zur Verfügung haben, kann der Pilz nicht besiedeln. Und wir haben jetzt rausgefunden, woran das liegt. Da gibt es einen Transkriptionsfaktor, der schon vorher bekannt war als zentraler Regulator der Phosphathungerantwort der Pflanze. Also der reguliert viele Gene, die dazu notwendig sind, mit diesem Phosphathunger umzugehen als Pflanze. Und wir haben jetzt gesehen, dass auch die Gene, die für die Mykorrhiza-Besiedlung notwendig sind, durch diesen Transkriptionsfaktor reguliert werden. Das heißt, bei niedrigem Phosphat werden diese Gene stark angeschaltet, sodass der Pilz besiedeln kann. Bei hohem Phosphat sind sie kaum exprimiert, weil dann dieser Transkriptionsfaktor nicht aktiv ist. Und das Interessante ist, dass dort eine Menge Gene, die für die Symbiose notwendig sind, eine Rolle spielen. Das sind zum einen die Strigolacton-Biosynthese-Gene. Und Strigolacton ist ein Hormon, das die Pflanze abgibt unter Phosphathunger in die Rhizosphäre, in den Wurzelraum, um den Pilz zu aktivieren und sozusagen anzulocken. Dann gibt es eine Reihe von Genen, die notwendig sind, damit sich die Zelle restrukturiert, sodass der Pilz hineinwachsen kann. Auch von diesen Genen sind einige unter der Kontrolle von diesem Phosphathungertranskriptionsfaktor. Und dann gibt es Gene, die für diese Transporter kodieren, wie zum Beispiel Phosphattransporter oder Ammoniumtransporter, die in der sogenannten periabuskulären Membran sitzen, also in dieser Pflanzenmembran, die wie ein Handschuh den Abuskel umgibt. Und auch diese waren unter der Kontrolle dieses Phosphathungertranskriptionsfaktors. Das heißt, der reguliert das ganze Mykorrhiza-Syndrom, kann man sagen, ja?
Der Hunger macht's.
Genau, der Hunger macht's, genau. Und was uns eben auch interessiert, wie andere Faktoren wie Stress oder Lichtbedingungen die Mykorrhiza beeinflussen. Aber da sind wir noch nicht so weit, dass ich da jetzt erzählen könnte, wie es funktioniert.
Ja, es ist schon komplex genug. Ich glaube, gut verstehen kann man, dass es um Steuermechanismen geht, ja. Wie macht die Pflanze das? Wie wird das genetisch gesteuert, dass eben der Hilferuf an den Pilz rausgeht und dann entsprechend irgendwann Phosphat auch zur Verfügung gestellt werden kann? Und da gibt's natürlich viele Stellschrauben, die gedreht werden müssen. Und mit diesem ganzen Wissen, was könnte man damit anfangen? Wenn wir jetzt nochmal zurückkommen zur Maispflanze auf dem Feld und überlegen, okay, wir haben eine Maispflanze, die ist hungrig, aber da gibt's keine Pilze. Und die andere hat diese Möglichkeit, eine Symbiose mit dieser abuskulären Mykorrhiza einzugehen. Sehe ich da einen Unterschied?
Also es ist tatsächlich so, dass neben der Grundlagenforschung, die ich natürlich spannend finde und die sehr neugiergetrieben ist, ich auch ein großes Interesse daran habe, dass unsere Forschung etwas bringt für die Menschheit und für die Landwirtschaft. Und es ist tatsächlich so, dass wenn Pflanzen unter Mangelbedingungen angezogen werden, sie wesentlich schlechter wachsen ohne den abuskulären Mykorrhiza-Pilz als mit. Ein Kollege von mir hat eine Studie in Mexiko durchgeführt auf einem phosphatarmen Feld und hat festgestellt, dass 30% des Ertrags durch Mykorrhiza erklärbar sind. Also ohne Mykorrhiza bekommt man 30% weniger Ertrag unter Phosphatmangelbedingungen. Und das ist natürlich eine massive Einbuße. Züchter sind froh, wenn sie 10% mehr Ertrag hinzüchten könnten. Ja. Und hier geht es um 30%. Natürlich werden auf unseren Feldern sehr viele Kunstdünger aufgebracht. In dem Fall braucht man keine Mykorrhiza. Aber wir wollen ja insgesamt davon wegkommen, zu viel Kunstdünger aufzubringen, weil die zu Eutrophierung führen und auch zu natürlich umweltproblematischen Faktoren wie großen Phosphatminen oder großem Energieverbrauch durch die Ammoniumherstellung im Haber-Bosch-Prozess. Der Pilz kann jetzt natürlich kein Phosphat erschaffen und auch keinen Stickstoff, sondern kann nur die Aufnahme bei niedrigeren Bedingungen verbessern. Und jetzt ist es so, dass man auch beobachtet, dass verschiedene Pflanzen unterschiedlich gut auf den Pilz reagieren. Also wenn man sich jetzt zum Beispiel, bleiben wir beim Mais, verschiedene Maissorten anguckt, dann wächst die eine unter Mangelbedingungen etwas besser mit dem Pilz und die andere wächst viel besser. Und das ist ja eigentlich, was wir wollen. Wir wollen viel besseres Wachstum und viel besseren Ertrag. Und es ist überhaupt noch nicht bekannt, woran das liegt. Also es muss an genetischen Unterschieden im Mais liegen. Und das ist auch ein Ziel, das wir verfolgen, verschiedene Maislinien zu vergleichen, indem man zum einen die phänotypische Ausprägung vergleicht zwischen verschiedenen Maislinien zum Beispiel und zum anderen die Genome vergleicht und dann korreliert, welcher Genomabschnitt korreliert mit einer guten Antwort und welcher mit einer schlechten sozusagen, um dann herauszufinden, welche Genomabschnitte und vielleicht sogar Gene für diese Unterschiede verantwortlich sind und welche Genausprägungen oder Allelen nennen wir das in der Genetik, dann für eine gute Antwort auf den Pilz oder einen guten Wachstumsschub und einen eher weniger effizienten verantwortlich sind. Und interessanterweise gibt es hier nicht nur Unterschiede auf der Pflanzenseite, sondern auch auf der Pilzseite. Und da wissen wir aber noch viel weniger drüber. Da gibt es ein paar deskriptive Studien, die zeigen, dass eine bestimmte Pflanzen-Pilz-Kombination besonders gut funktioniert und eine besonders schlecht. Ja, es gibt sogar den Fall, dass manchmal der Pilz das Wachstum sogar verringert im Vergleich zum Wachstum ohne Pilz.
Das heißt, eigentlich müsste man, um es für die Landwirtschaft nutzbar zu machen, muss man A, die Maispflanze kennen, die gut wächst im Zusammenhang mit Pilzen. dann was müsste man noch machen? Man müsste vielleicht den Boden animpfen mit Mykorrhiza-Pilzen. Aber wie du sagtest, das Phosphat müsste ja irgendwie ja trotzdem da sein, sonst bringt es am Ende der Pflanze nicht so viel. Ne?
Genau, aber man müsste natürlich viel weniger Phosphat zuführen, beziehungsweise man könnte erstmal das Phosphat verwenden, das im Moment noch in Böden gebunden ist. Das ist nämlich eine Eigenschaft von Phosphat, das ist sehr stark mit Calcium-Ionen zum Beispiel reagiert und dann nicht mehr verfügbar ist für die Pflanze, weil es im Boden gebunden ist. Und viele landwirtschaftliche Böden enthalten relativ viel Phosphat, aber man muss trotzdem immer wieder düngen, weil die Pflanze lösliches Phosphat braucht. Und hier hilft eben der Pilz
auch. Der Pilz löst es aus dem Boden dann.
Das ist die Vermutung, ja, das ist noch nicht bekannt, aber mit dem Pilz geht es auf jeden Fall besser. Wahrscheinlich arbeitet der Pilz auch mit Bakterien zusammen. Das wird gerade aktiv erforscht, ist aber noch nicht völlig verstanden.
Also die Pflanze, die Maispflanze auf Pilzen sozusagen, fühlt sich wohler und müsste besser die Nährstoffe sich erschließen können.
Genau, genau. Und das ist auch wirklich schon gezeigt worden. Und meine Traumvorstellung ist natürlich, das ist jetzt etwas utopisch und wird noch sehr lange dauern, dass wir die Symbiose irgendwann so gut verstehen, dass wir anhand der Genome der Pilze und der Pflanze sagen können, okay, dieses Pilz-Pflanze-Paar funktioniert besonders gut miteinander und auf diesem Boden und unter diesen Klimabedingungen, so dass man sozusagen à la carte die Kombination heraussuchen kann, die man dann zusammen auf ein Feld aufbringt und dann optimalen Ertrag bei minimalem Dünger-Input erreichen kann.
In meinem Verständnis ist das schon eine neue Herangehensweise in der Landwirtschaft, wenn man von vornherein symbiontisch denkt. Also ich denke dann einerseits an die Pflanze und an den Pilz. Und ich gebe beides in den Boden, um den optimalen Ertrag zu bekommen. Das ist ja eigentlich ein neues Denken der Landwirtschaft.
Das stimmt, das ist relativ neu. Es verbreitet sich aber immer stärker, nicht nur in Bezug auf Mykorrhiza-Pilze, sondern insbesondere auch auf Bakterien, die in der Rhizosphäre leben. Also hier gibt es auch viele Initiativen in Bezug auf Pflanzenzüchtung, also dass versucht wird herauszufinden, welche Allele sind besonders günstig, um mit bestimmten Mikrobiomzusammensetzungen besonders guten Ertrag zu bringen. Und es gibt auch immer mehr landwirtschaftliche Firmen und Großkonzerne, die mit diesen sogenannten Biologicals anfangen zu arbeiten, um diese für die Anwendung in der Landwirtschaft verfügbar zu machen.
Sehr erstaunlich. Bin ich gespannt, wann das dann wirklich kommt und Usus wird und hier auch die Bauern in der Umgebung von Potsdam genau damit ankommen und so ihre Felder bestellen. Ich möchte jetzt aber nicht verpassen, doch nochmal zu dir zurückzukommen. Wie bist du eigentlich zur Biologie gekommen und zu diesem besonderen Forschungsthema der Pflanzen? Ja, als Biologiestudentin kann man sich auch entscheiden, Tiere, Pflanzen. Oder hattest du früher auch schon als Kind irgendwie eine besondere Beziehung zu Pflanzen? Wie kam das?
Das ist tatsächlich eine lange Geschichte. Also ich habe nach dem Abitur erstmal nicht so genau gewusst, was ich machen möchte, weil ich zu vielseitig interessiert war. Und dann habe ich erstmal beschlossen, dass ich Musik studieren möchte. Ich hatte damals, weil das alles so auf die letzte Minute entschieden wurde, kein Programm für die Aufnahmeprüfung an der Musikhochschule in der Tasche. Das ist ja eine sehr harte Aufnahmeprüfung, ja, die man bestehen muss. Und bin deswegen nach Hamburg gegangen an ein Musikseminar, wo man wie ein Studium absolviert hat, aber dieses Studium bestand in der Vorbereitung auf diese Aufnahmeprüfung. Und das habe ich gemacht, dann aber festgestellt, dass Musik doch nicht das Wahre ist für mich. Und dann ging es wieder los, mache ich Philosophie, gehe ich in die Linguistik oder Sprachwissenschaften oder wird es Biologie. Und in meiner Verzweiflung bin ich dann in Hamburg spazieren gegangen und plötzlich im Botanischen Garten gelandet. Also ich bin einfach so aufs Geradewohl losgelaufen. Und da sind dann tatsächlich Kindheitserinnerungen zurückgekommen. Denn ich bin als kleines Kind in München aufgewachsen. Mein Vater war damals im Referendariat als Biologielehrer und hatte freien Eintritt in den Botanischen Garten. Und wir wohnten ganz in der Nähe. Und deswegen habe ich fast jeden Sonntag mit meinem Vater im Botanischen Garten verbracht. Und diese Erinnerung hat mich dann dazu gebracht, ja, ich möchte Biologie studieren. Und ich hatte das große Glück, dass die pflanzenphysiologischen Professoren alle sehr gut waren in Freiburg, wo ich studiert habe. und wirklich die Faszination für das, was Pflanzen alles können, sehr gut an die Studenten vermittelt haben. Und ich war so fasziniert, wie Pflanzen sich an Umweltbedingungen anpassen können. Also wenn man, das kennt man ja, wenn man sie ans Licht, ans Fenster stellt, dann wachsen sie zum Licht. Das ist so eine Alltagsbeobachtung. Aber welche molekularen Vorgänge dahinter stecken, das ist so was von spannend. Ja. Deswegen habe ich mich zunächst für Pflanzenphysiologie und Pflanzenentwicklungsbiologie besonders interessiert. Und nach dem Grundstudium bin ich für ein Jahr nach Aberdeen gegangen, nach Schottland, um dort Tropical Environmental Science zu studieren, also tropische Umweltwissenschaften. In der nördlichsten Uni Großbritanniens, weil ich so fasziniert war von der Vielfalt der tropischen Organismen und von tropischen Pflanzen und von den extremen Anpassungen, die da evolviert sind. Und dort hatte ich dann auch einen Kurs über angewandte Mikrobiologie und habe über diese Symbiosen gelernt, also arbuskuläre Mykorrhiza-Symbiose und auch die Knöllchensymbiose mit stickstofffixierenden Bakterien. Und ich musste einen Essay darüber schreiben und habe mich deswegen sehr tief eingelesen und war so fasziniert von diesem Zusammenspiel, von diesem Signalaustausch und der Besiedlung der Wurzel. Und dann habe ich beschlossen, ich muss an diesen Symbiosen arbeiten. Ich habe mich dann aber für die arbuskuläre Mykorrhiza entschieden, weil damals noch sehr wenig Molekulares bekannt war über diese Symbiose. Über die Knöllchensymbiose war schon mehr bekannt. Und ich dachte, okay, dann nehme ich die, wo es noch mehr zu erforschen gibt. Und für meine Doktorarbeit bin ich dann tatsächlich in die Schweiz gegangen, um dort an arbuskulärer Mykorrhiza-Symbiose zu forschen, weil das in Freiburg nicht möglich war.
Toller Weg, langer Weg, aber am Anfang noch ausprobiert mit Musik und so, aber dann doch sehr, sehr direkt bis hin zur Direktorin eines Max-Planck-Instituts. Also du lebst deine Forschung, das merkt man total, und hast auch diese Idee des Grundlagenforschung zur Anwendung, in dem Fall zu einer Landwirtschaft und zu einem optimierten Anbau beitragen kann. Ich bin sehr gespannt, wir werden ja hier im Institut noch einiges erleben, in die Klimakammer gehen, im Gewächshaus sein und schauen, wie das Pflanzen mit den Pilzen machen. Unter dem Mikroskop werden wir uns diese arbuskuläre Mykorrhiza ansehen. All das werdet ihr im Film erleben, zusammen natürlich mit Caroline Gutjahr. Jetzt danke ich dir erstmal für diese vielen Informationen und das tolle Gespräch. Seht euch den Film an und jetzt sage ich erstmal Tschüss und auf Wiedersehen. Nochmal vielen Dank, Caroline, und bis zum nächsten Mal bei den Biopionieren.
Gerne und Tschüss.
Die Biopioniere, der Podcast über nachhaltige Entwicklung und grünes Wachstum. Mehr zum Thema, weitere Podcast-Folgen und spannende Videos auf bioökonomie.de.